Guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und du bist der Link.
Genau, ich bin die Zelda.
Die Zelda, ja.
Guten Morgen, Daniel.
Morgen, Manu. Wir wollen uns heute über The Legend of Zelda A Link Between Worlds, nicht In Between Worlds, unterhalten. Das, man glaubt es kaum, erste eigene 3DS-Zelda.
Juhu, endlich.
Weil wenn man nämlich das Ocarina of Time jetzt mal, was ja auch für 3DS rausgekommen ist, jetzt nur als Remake quasi betrachtet, dann ist es wirklich, krass eigentlich, ne? Weil normalerweise war ja Zelda immer so das Erste, was dann so kam, wenn Nintendo was Neues gebracht hat. Aber da haben sie sich diesmal echt lange Zeit gelassen.
Ja, ist eine ganz schön lange Zeitspanne seit dem letzten richtigen Zelda-Spiel für Handhelds. Das letzte große war ja die Skyward Sword auf der Wii. Seitdem ist ja nicht mehr viel passiert, genau. Und dieses Remake hast du gespielt, gell? Das war mir irgendwie zu, ich weiß nicht, ich habe auch den Wind Waker jetzt gerade nicht gespielt. Ich habe mich immer gefreut auf ein neues Zelda und war deswegen voller Vorfreude, dass jetzt eben einer der bisher besten Zelda-Teile quasi reimagined wird. Weil so ganz, ganz 100% neues Zelda ist es ja dann doch nicht.
Ja, so ein halb neues. Also man muss schon sagen, es gibt halt schon Anleihen an Link to the Past und so. Die Welt schaut auch gleich aus, wenn man sich mal so Vergleichsfotos anschaut, wie die Welt aussieht. Aber trotzdem betrachte ich es jetzt mal so als schon irgendwie eigenen Teil. Da sind ja schon ein paar Neuerungen drin und so. Aber um deine Frage noch mal zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich Ocarina of Time auf dem 3DS gespielt und sogar sehr lang. Also ich habe witzigerweise jetzt gerade wegen dem Link Between Worlds noch mal in meine 3DS-Statistiken geschaut. Und da ist immer noch Ocarina of Time mit 40 Stunden das längste Spiel, was ich je auf dem 3DS gespielt habe.
Ja, hat ja auch gut auf das Handheld gepasst. Also sah ja schon gut aus, aber mit diesem 3D und für unterwegs zum Mitnehmen war schon echt ein guter Launch-Titel, absolut.
Ja, aber ich bleibe irgendwie dabei, dass mir A Link Between Worlds fast besser gefällt, weil sie da halt wieder auf eine klassische isometrische Ansicht gegangen sind. Und ich finde, das funktioniert einfach auf dem Handheld irgendwie besser. Weil ich habe auch noch diesen ganz ersten 3DS, also nicht den etwas größeren. Und der hat einfach nicht so gute Schulterbuttons hinten. Die sind irgendwie immer nicht so gut zu erreichen und auch irgendwie haben keinen schönen Druckpunkt. Und das ist halt bei einem 3D-Spiel musst du halt oft noch viel mehr blocken und irgendwie Sachen abwehren und musst Monster aufschalten. Und das fällt halt alles bei einem isometrischen Zelda weg, jetzt wie dem Link in Between Worlds. Und deswegen bin ich fast der Meinung, dass diese isometrische Ansicht für den Handheld eigentlich besser geeignet ist als...
Definitiv. Ich würde sogar so weit gehen, also mir persönlich gefallen die Handheld-Zeldas auch besser als die stationären Zeldas. Von Wind Waker abgesehen, was mein Lieblings-Zelda-Teil ist, einfach wegen dem Cell-Shading, würde ich die ganzen Zelda-Teile auf dem Gameboy, wollte ich schon sagen, also auf den verschiedenen Nintendo-Handhelds, die mag ich am liebsten, weil da so diese ursprüngliche Zelda, der ursprüngliche Zelda-Charme da irgendwie noch am meisten rüberkommt, finde ich. Also ich brauche gar nicht so diese 3D-Schnickschnack-Geschichten. Und jetzt diese Form, also in dem Link Between Worlds ist ja eine sehr schöne Mischung zwischen dieser alten Steuerung und Optik so von oben mit einem wunderbaren 3D-Effekt, weil man wirklich das Gefühl hat, man schaut auf diese Hyrule-Welt von oben drauf, die Bäume sind richtig plastisch, ragen so ins Bild rein und gerade wenn man in Dungeons rumläuft, sieht man halt wirklich, wie Link durch die Mauern durchläuft. Das wird ja auch viel mit dem Effekt gespielt, dass dann irgendwelche Gitteröffnungen oben sind, durch die man dann durchschaut oder auch Falltüren, die dann nach unten aufgehen. Also ich finde, es ist eigentlich die beste Mischung aus diesen zwei Welten, 2D und 3D.
Ja, aber ich finde trotzdem...
Pause.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich den Gedanken formulieren soll. Also du hast schon recht. Auch gerade, wenn du dann in dieser anderen Welt drüben bist, in dieser Schattenwelt. Lorule, genau. Da gibt's ja so, es gehen ja so Risse durch die Landschaft und die gehen richtig weit runter. Und wenn du da das 3D dann voll auf Anschlag drehst, dann schaut es echt schon cool aus, weil du dann eben auf dieser oberen Ebene läufst. Die Bäume ragen so raus und dieser Riss geht halt so ganz weit in den Bildschirm rein. Das ist schon ein cooler Effekt. Aber trotzdem, und wir haben das schon mehrfach auch an dieser Stelle betont, ist es halt wieder so, es gibt aber keine Rätsel, die auf das 3D setzen, weil sie halt, das Spiel muss halt auch komplett ohne 3D spielbar sein und deswegen können sie es halt eigentlich wieder nur als optischen Gimmick einsetzen, aber nie wirklich mal damit spielen.
Jein, aber es gibt, also du musst ihn nicht anhaben, um die Rätsel zu schaffen, das stimmt, natürlich, geht ja nicht, aber sie spielen schon auch mit diesen verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel gibt es so eine große Hand, die versucht, dich manchmal irgendwie zu erwischen als Monster. Und da kannst du dann eben schon auch geschickt dich zum Beispiel unter einem Gatter positionieren, damit die Hand halt auf das Gatter haut und nicht auf dich. Also man muss schon auch in dieser 3D-Denke drin sein in dem Spiel, um manche Sachen besser, einfacher oder schneller lösen zu können. Ist jetzt aber nicht so, dass es wirklich zwingend notwendig ist. Aber es gibt schon so Momente, wo man das ganz gut nutzen kann, auch diese Optik.
Ich habe es tatsächlich auch komplett mit 3D-Effekt durchgespielt. Also ich habe den nie auf Anschlag gehabt. Also nur manchmal, na klar, kennt man ja selber, man dreht ihn dann immer mal hoch, um mal zu gucken. Aber ich habe immer ganz oft das Problem, dass ich den 3D-Effekt manchmal kurzzeitig verliere. Ich weiß nicht, geht es dir auch manchmal so, dass wenn du den auf zu stark gestellt hast und dann sitzt du zum Beispiel im Bus und der Bus fährt halt irgendwie über so einen Huckel drüber oder du drehst den 3DS ein Stück zur Seite und dann hast du auf einmal dieses, dass du so Artefakte vor deinen Augen siehst und dann musst du erst wieder die Augen kurz zumachen und quasi wieder neu justieren.
Du hast den XL, oder?
Nee, den ganz ersten. Also den.
Ja, okay, den habe ich nämlich auch noch. Ich habe immer das Gefühl, es liegt am XL. Bei mir passiert das nie, so gut wie nie. Ich kann sowohl im Bus, ich kann sogar beim Laufen den mit 3D-Effekt spielen. Also vom Bus den Weg ins Büro spiele ich manchmal noch weiter beim Laufen. Habe ich trotzdem 3D an. Ist irgendwie kein Problem. Vielleicht habe ich da eine besonders gute Augenstellung oder schiele irgendwie entsprechend so, dass es besonders gut hinhaut bei mir. Keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, immer diese Probleme, die Leute im Podcast hier haben mit dem 3D.
Ja, Probleme habe ich eigentlich nicht, sondern ich merke halt.
Nee, aber nur, mit diesem Sweet Spot verlieren. Genau. Diesen Sweet Spot verlieren ist ja das eigentliche Problem.
Ja, aber wenn ich den 3D-Faktor auf 50% stelle, passiert es nicht. Also nur wenn ich ihn halt wirklich ganz auf Anschlag habe. Deswegen habe ich dann eigentlich immer so auf 50%, weil das ist so eine für mich nette Zwischeneinstellung. So, ich habe einen 3D-Effekt, aber eben nicht voll auf Anschlag und dann kann ich da was auch erkennen. Das finde ich eigentlich ganz
cool. Ich würde ja sofort das Wii U Gamepad neu kaufen, wenn der auch den 3D-Effekt hätte.
Ja, ich glaube, das ist dann noch mehr Gimmick.
Als oder die Vita. Ich möchte für die Vita vor allem.
Ja, weiß ich nicht. So, aber Hotline, die Tatsache. Mit 3D-Effekt.
Genau, lass uns doch nochmal über das Spiel reden. Die Verbindung zwischen A Link Between Worlds und dem Original, dem A Link to the Past. So storytechnisch braucht man bei einem Zelda-Spiel, glaube ich, jetzt nicht groß anfangen. Das interessiert mich ehrlich. Ich würde mich schon als Zelda-Spiele-Fan bezeichnen, aber diese ganze Lore drumherum finde ich eigentlich relativ banal. Also ich spiele das wegen den Rätseln, ich spiele es wegen der Mechanik und die Story ist mir relativ bums, ehrlich gesagt. Ich habe immer nachgelesen, es spielt 6 Generationen nach A Link to the Past. Könnte dir, glaube ich, auch nicht egaler sein, oder?
Nee, ich bin da tatsächlich auch so jemand, der dann irgendwie das mit so einem Lächeln zur Kenntnis nimmt, dass es jetzt offenbar eine feste Reihenfolge gibt, in welchem so erst passiert das und dann teilt sich hier die Timeline und wenn dann das Ende eingetreten ist bei Ocarina of Time, dann gibt es 2 weitere oder 3 Timelines und sowas. Finde ich aber auch immer Quatsch. Ich betrachte die Spiele irgendwie so jedes für sich und jedes für sich ist halt immer ein Abenteuer und die sind aber für mich dann irgendwie immer abgeschlossen. Und ja, aber was ich vorhin noch sagen wollte, allein der Tatsache, dass wir schon von Anfang an gleich jetzt über die Mechanik geredet haben und eigentlich kaum auf die Story eingegangen sind, spricht ja auch dafür, dass die Story halt, es ist ja auch bei Zelda tatsächlich so, kennt man eins, kennt man eigentlich alle. Klar, die Welt ist mal ein bisschen anders und mal hat man halt ein Pferd und mal segelt man und mal hat man halt diese mit den Bahnlinien und so, aber im Endeffekt ist es doch immer das Gleiche mit dem, oh, der kleine Junge aus dem Dorf muss gegen den bösen Zauberer die Welt vor dem Untergang retten und die Prinzessin hilft ihm dabei und er muss halt dann 7 Artefakte oder 7 Heilige oder 7 Gelehrte oder was weiß ich was zusammensammeln und
das ist ja auch in Ordnung so. Ich finde auch, man merkt es den Machern auch oft an, dass sie damit mit diesen eigenen Tropes, die sie ja quasi schon damit gefestigt haben, die auch immer wieder bedienen und stellenweise ja auch selbstironisch damit umgehen. Also gerade bei Wind Waker zum Beispiel, ihr macht ja auch noch einen Cast Wind Waker HD. Da werdet ihr ja bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Ja. Da werdet ihr auch drauf eingehen, dass da zum Beispiel bestimmte Sachen ja ganz anders sind als sonst bei Zelda. Aber gut, funktioniert alles nach dem alten Schema, weil es hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass man diese Oberwelt ja eigentlich kennt. Also man findet sehr viele nette Hommagen an Link to the Past. Man wacht in diesem gleichen Haus auf, in dem der frühere Link auch gewohnt hat. Und man findet sich, wenn man das alte Spiel gespielt hat, auch in dieser Hyrule-Welt eigentlich sofort zurecht. Man hat unten diese Minimap auf der Karte, Quatsch, auf dem Display, und sieht sofort, ah, okay, da hinten ist diese Berggegend, da links oben dieser Wald, der dunkle, und das ist schon, hat schon sowas wie, so ein bisschen was wie Heimkommen.
Und der See mit der Hütte innen drin und so.
Genau. Und es wird aber ja auch schön damit gespielt, weil eben diese ganzen Dungeons unterscheiden sich komplett, also die sind alle komplett neu. Auch die Rätsel da drin sind neu. Es sind aber eben zum Beispiel so Sachen dabei wie dieser Feuerstab oder dieser Windstab oder dieser Pfeil und Bogen. Also es sind sehr viele Items und sehr viele Gegebenheiten aus dem Originalspiel drin, die hier auch wieder auftauchen, aber eben halt ein paar Generationen später. Und finde ich eine ganz, ganz nette Mischung.
Ja, ist genauso wie du sagst. Es fühlt sich an wie so Heimkommen, aber trotzdem ist der zeitlicher Abstand groß genug, dass man das alles wieder fast mit neuer kindlicher Begeisterung entdecken kann. Und was grundsätzlich bei Zelda, also ich finde es jedes Mal faszinierend, wie einfach Nintendo diese Spielbalance und die Lernkurve perfekt hinbekommt, auf den Punkt. Also du bist immer gefordert, aber nie überfordert in diesem Spiel. Und es wird alles irgendwie immer so behutsam eingeführt, dass du es am Anfang so ein bisschen spielerisch kennenlernst und irgendwann gibt es dann wirklich anspruchsvolle Rätsel, wo du irgendeine Fähigkeit, irgendeinen Gegenstand oder irgendwas so einsetzen musst, dass du es wirklich auch nur damit schaffst, aber du hast nie das Gefühl so, dass du jetzt denkst, jetzt bin ich erstmal vor den Kopf gestoßen, was ich eigentlich machen soll, sondern es ist irgendwie immer klar. Und du wirst wirklich mit der Zeit besser und auch die Dungeons sind irgendwie so, dass du immer, die werden immer so ein Stück schwerer, hast du irgendwie das Gefühl, aber immer irgendwie machbar. Es ist immer eine Herausforderung, aber du bist nie gelangweilt.
Ja, was vor allem deswegen faszinierend ist, weil die Reihenfolge, in der du die 7 Hauptdungeons betrittst, ja völlig frei ist. Es ist ja nicht so, dass das ein vorgegebener Pfad ist. Also klar, diese Anfangsstory, die ist vorgegeben, aber im Gegensatz zu früheren Zelda-Spielen, oder anderen Zelda-Spielen, bekommt man am Ende von einem Dungeon nie ein neues Item. Was ja oft dieses, eigentlich so dieses Metroidvania-Prinzip war. Du kriegst in dem Dungeon X, bekommst du diesen Grapple-Hook. Und erst wenn du den Grapple-Hook hast, kannst du dich überhaupt erst in eine andere Gegend bewegen, wo dieser Dungeon ist, wo du dieses Werkzeug oder diese Waffe besonders oft benötigst. Und das ist dieses Mal komplett anders. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber halt du triffst in deinem Haus, ich habe den ewig gesucht, den Typen übrigens, der ihm diese Gegenstände verleiht. Du triffst da diesen Charakter.
Und das habe ich übrigens gar nicht verstanden. Weil du hast damals, du hast ja ein bisschen früher angefangen als ich mit dem Spiel und hast dann gesagt, ja hier, den Pfeil und Bogen, den kriegst du in deiner eigenen Hütte. Das ist ein super Tipp, das wird dir nicht erklärt. Und dann habe ich so,
Ich habe das überlesen, dass mir das jemand gesagt hat.
Aber der taucht doch am Anfang bei dir auf und sagt dir sowas wie so, ja, ich bin hier der Händler und ich ziehe jetzt bei dir ins Haus ein und wenn du irgendwas brauchst, komm einfach zu mir. Das sagt er.
Ja, genau. Und dann dachte ich nicht, das ist nur bla bla.
Ach so, ja gut.
Ich hab nicht gelesen, dass er Gegenstände für mich hat, weil ich einfach damit gerechnet habe, dass man halt den Pfeil und Bogen irgendwo kriegt. Weil es ist ja schon sehr deutlich, ich bin dann an so einem Dungeon dran gestanden, an so einem Tor und da stand halt so ein Icon dran, hier brauchst du Pfeil und Bogen. Und ich habe nirgends diesen Pfeil und Bogen gefunden, weil ich einfach nicht kapiert habe, dass es nicht wie früher läuft, dass du den irgendwie ergattern musst oder irgendwas schaffen musst, sondern du kannst einfach in diesen Laden reinmarschieren und dir die Bombe, den Pfeil und Bogen, den Stab und so weiter, den kannst du dir dort einfach kaufen. Beziehungsweise er sagt, er leiht sie dir nur. Und das ist so eigentlich die größte Neuerung, dass du alle Gegenstände von Anfang an, wenn du Geld hast, also wenn du genügend grindest oder wenn du eben schon ein bisschen was erledigt hast, kannst du dir alle Gegenstände besorgen und kannst die auch in den Dungeons einsetzen, egal ob die dort unbedingt benötigt werden oder nicht, was so ein bisschen mehr spielerische Freiheit vortäuscht, man aber im Grunde auch nicht so wirklich braucht. Also jetzt mal Beispiel, den Bumerang, den brauchst du halt einfach nur an bestimmten Stellen oder halt, wenn du irgendwie Bock hast, damit die Feinde zu erledigen oder Pfeil und Bogen. Also es gibt nur ganz wenige Schlüsselmomente, wo du halt bestimmte Gegenstände brauchst. Ich weiß nicht, ob es dir mal passiert ist, aber was passiert denn zum Beispiel in dem Falle, dass du eine Bombe an den Schalter legen musst, loslaufen musst, um auf eine Plattform zu treten und die Bombe aktiviert dann den Schalter? Was passiert denn in dem Fall, wenn man die Bomben nicht kauft? Man kann ja trotzdem in die Dungeons rein.
Nee. Also, erstens mal muss ich jetzt hier einschreiten, weil du kannst es ja nicht dem Spiel ankreiden, dass du die Beschreibung nicht liest. Und so, dann bist du nämlich der Kacknoob. Und sie haben erklären dir nämlich am Anfang sehr schön, dass der das alles hat. Und wenn du dann genug Geld hast, kannst du zum Beispiel die Gegenstände auch kaufen. Und am Anfang leitern sie dir halt einfach nur gegen eine kleine Leihgebühr. Und die Dungeon-Eingänge sind aber meiner Meinung nach tatsächlich immer so gemacht, dass du da nur reinkommst, wenn du den entsprechenden Gegenstand hast. Also zum Beispiel vor dem Dungeon-Eingang liegt dann halt doch ein großer Stein, den du erst mit einer Bombe wegsprengen musst. Und
genau, aber du kannst sie doch im Dungeon wiederum verlieren, wenn du stirbst. Das meine ich.
Ach so, ja klar.
Also du verlierst ja alle Gegenstände, wenn du stirbst. Also wenn du komplette so, Energie verlierst,
ja,
wirst du ja quasi wieder resettet. Und dann kommt dieser Vogel vorbei und sagt, hier, du hast sie ja nur geliehen, das gilt nur bis zum Tod. Und an manchen Stellen, habe ich gesehen, laufen dann zum Beispiel so Monster rum, die du auch als Bombe verwenden kannst. Ja. Oder wenn du auf bestimmte Schalter kannst du dann halt hingehen und wenn auch ein Monster drüber läuft, dann aktiviert er das auch und solche Geschichten. Also ich glaube, dass sie es so eingefädelt haben, dass du immer irgendwas im Level auch hast, was du stattdessen benutzen kannst.
So wenn du Workarounds, wirklich, ja.
Ja.
Ja, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin dann einfach immer zum Händler wieder gelatscht und habe die Sachen halt dann schnell mir wieder geholt. Mhm. Was ich tatsächlich ein bisschen frustig fand, weil wenn man halt dann doch mal stirbt und dann wird dir halt einfach alles wieder weggenommen und dann ist halt wieder dieses also wieder gut. Sie bieten dir dann zwar an, wenn du stirbst, dass du direkt in deinem Haus wieder spawnen kannst. Das habe ich dann einfach immer gewählt und bin dann in meinem Haus zurückgespawnt, habe alles gekauft und bin halt quasi mit der Schnellreisefunktion, also du kannst dann immer so eine Glocke läuten und dann wirst du halt von so einem von so einer Feder wieder hingeflogen.
Und einem Besen. Besen von der Hexe.
Von der Hexe, ja, genau. Und das habe ich dann immer gemacht und war dann relativ schnell im Dungeon wieder drin und habe dann einfach immer das, weil ich eben wusste, du brauchst jetzt hier die Bombe und da den Feuerstab und so, habe ich das alles immer wieder mitgenommen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was jetzt passiert, wenn du da ankommst und die Gegenstände nicht hast. Aber ich weiß es nicht. Aber wie ging das dir denn? Fandest du das irgendwie arg frustig? Oder weil ich war dann echt schon froh, als ich dann irgendwann genug Geld hatte und mir einfach mal Sachen auch leisten konnte und gesagt habe, ja gut, hier, den Bogen, den gönnst du dir jetzt mal für 800 Steine.
Also ich finde, an Geld mangelt es wirklich nicht, wenn man auf den Weg, also wenn man genügend Monster erledigt und auch ab und zu mal so ein paar Side-Dungeons, also nicht Dungeons, aber so ein paar Geheimhöhlen oder sowas findet, hat man eigentlich schon genug Kohle, um sich die wichtigsten Gegenstände auch zu leisten. Das geht ja eigentlich relativ easy. Wenn man typischer Zelda-Spieler ist und alles erforscht, ist es eigentlich nicht so problematisch. Und mir ist es bis jetzt nur einmal passiert, dass ich gestorben bin. Also von daher, wenn dir das ständig passiert, kann ich mir schon vorstellen, dass es frustig ist, weil du dann halt wieder grinden musst, um diese 200-300 Rupees zusammenzubekommen, um dir den Bogen zu leisten. Aber so, ich weiß nicht, man hat ja nach einer Weile dann schon relativ viele Herzen und hinter jedem zweiten Busch schwirrt ja wieder so ein Herz hervor. Also von daher fand ich das jetzt vom Schwierigkeitsgrad eigentlich genau richtig.
Nee, ist jetzt auch nicht so, dass ich so permanent gestorben bin. Es ist mir halt nur einmal, bei irgendeinem Endkampf, glaube ich, da habe ich irgendwie ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was ich eigentlich machen muss. Und dann geht es halt manchmal schon recht schnell. Klar, du kannst ja auch wieder das, was man dann auch wieder kennt von Zelda, dass du halt irgendwie, sobald du eine Flasche hast, holst du dir halt so eine Fee irgendwie mit und die belebt dich da dann wieder und so. Das geht schon, aber ich fand's halt tatsächlich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil bei den vorherigen war es halt tatsächlich immer so, dass du dann halt, wie du sagst, du hast halt den einen Dungeon geschafft und hast einfach am Ende als Belohnung, dass du den geschafft hast, die Bombe bekommen und dann war die halt in deinem Inventar und gut ist. Und da hat sie die niemand mehr weggenommen.
Ich finde es mal interessant, dass wir es mal anders probiert haben, aber so einen richtigen Mehrwert habe ich darin jetzt ehrlich gesagt nicht erkannt.
Ja, aber ich fand's
gut. Das ist kein Feature, wo ich sagen würde, sollten jetzt alle Zeldas haben.
Oder? Nee, aber ich fand's schon mal gut, weil man ja halt irgendwie, man fühlte sich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Abenteurer, der halt erstmal so zum Ausrüster geht und sich dort sein Zeug zusammenkauft und halt seine Ausrüstung und damit dann loszieht und du weißt halt jetzt, ja, ich gehe jetzt ja hin und dann brauche ich jetzt halt die Bombe und den Grapple Hook, weil für den Dungeon und dann kaufe ich mir die halt vorher.
Ich hatte in dem ersten Moment, wo ich das gelesen habe, da als ich dann in dem Laden war, hier, du kannst den Bogen leihen und mit mehr Geld kannst du ihn später auch kaufen, hatte ich schon kurz Bedenken, ob jetzt ein Free-to-Play-System reinkommt. So ein Freemium-Modell, dass man jetzt den Bogen freischalten für 1,59 wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen an der Stelle.
Ja, aber hat Nintendo nicht mal irgendwo Free-to-Play eine klare Absage erteilt oder irgendwie, aber
ja, ja.
Aber das heißt ist ja auch ja immer so eine Sache mit klaren Absagen in der Spielebranche. Das ist ja immer sowas. Was interessiert mich unser Geschwätz von gestern? Machen das jetzt, aber Ich fand's kurz, muss ich sagen. Also ich war jetzt
That's
nach.
What she said.
Ach, der Manu muss immer hier. Ich versuche immer hier ernsthaften Spieljournalismus zu machen, Podcast-Journalismus und muss alles boykottieren. Wo war ich? Naja, genau. Es war. Ich bin nach 20 Stunden komplett durch gewesen. Natürlich nicht mit alles. Also es gibt ja dann immer, was man auch von Zelda kennt, viel so Open-World-Zeugs, dass du dann irgendwie hier kannst du noch irgendwie der Bäuerin helfen, ihre Hühner wieder einzufangen und dann kriegst du noch eine Belohnung. Ja,
Minispielchen.
Genau, Minispielchen und so. Kannst du alles noch machen, habe ich größtenteils ignoriert. Es sei denn, es lag was wirklich auf dem Weg oder ich habe relativ schnell erkannt, wie ich das lösen kann. Dann habe ich es halt mitgenommen. Trotzdem war ich nach 20 Stunden durch und das ist die Hälfte der Zeit, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, von dem, was ich in Ocarina of Time nochmal versenkt habe auf dem 3DS.
Ja, finde ich jetzt aber für ein Handheld-Zelda eigentlich auch ganz in Ordnung. Also finde ich jetzt nicht zu kurz, weil es macht auch wahnsinnig Spaß. Also ich finde es, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, aber ich finde es ein richtig, richtig schönes Zelda. Also mir gefallen die Dungeons echt extrem gut. Es sind super schöne, viele Ideen dabei, die ich so auch noch nicht gesehen habe in dem Zelda-Spiel. Also sowohl von der, ja, also es fühlt sich halt nicht an wie was, was man schon mal so gespielt hat, obwohl diese Oberwelt ja einem so bekannt vorkommt. Ich weiß nicht, ob du dieses andere Handheld-Zelda davor gespielt hast. Da musste man ja mit dem Stift laufen, schlagen und dann auch so den Bumerang-Weg einzeichnen. Weißt du, was ich meine?
War das das Spirit-Tracks? Oder bin ich jetzt gerade...
Nee, das war das mit dem Zug. Genau. Das war auch, das war ja nicht ganz so beliebt. Phantom Hourglass war quasi der Wind Waker Prequel auf dem Handheld, genau. Und der hatte ja schon auch so einen komplett anderen Ansatz mit dem Stift. Mhm. Und mir gefällt es jetzt hier ausgesprochen gut, dass man eben wieder so ein ganz klassisches Zelda-Gefühl hat mit Steuerkreuzlauf, also nicht mit Steuerkreuz, aber eben mit dem Analogstick läuft man und man wählt sich über das Menü unten die Items aus, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht also, mir auch noch sehr viel Spaß. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist das Wechseln zwischen den Items. Dass ich da immer irgendwie erst ins Menü rein muss, was auswählen muss, dass ich nicht einfach so durchtriggern kann irgendwie, weil man hat ja schon wahnsinnig viele Items dann in dieser Liste drin.
Du bist halt ein Kack, du bist auch diese Funktion gibt's, Manu, und die wird dir halt auch an einer Stelle erklärt. Es gibt so eine Wischfunktion, wenn du unten auf den Touchpad drückst, dann kriegst du so eine Anzeige und dann kriegst du einfach einen Pfeil nach oben, also dann ist der Touchpad an der Seite so, die obere Hälfte ist halt ein Pfeil nach oben und die untere Hälfte ein Pfeil nach unten und dann kannst du durch deine Items durchwischen oder du kannst zum Beispiel auch festlegen, welche Items du in dem Schnellauswahlmenü haben willst und welche nicht. Das machst du, in dem Menü quasi so einen Pfeil unten hin und her ziehst und dann sagst du halt, okay, die rechten fünf Slots, oder die rechten vier oder fünf sind es, glaube ich, die immer übereinander sind, möchte ich in der Schnellauswahl drin haben oder eben acht Stück oder noch mehr und so. Also das geht alles.
Man, du sagst mir jetzt.
Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn du die ganzen Dialoge wegklickst. Also die erklären dir das ja immer alles, was da geht. Also das geht schon auch. Ich find's auch super gut, also oder rückblickend fand's super gut. Ich habe das wirklich durchgesuchtet, muss ich sagen. Das klingt jetzt auch so mit ja nur 20 Stunden. Ich meine, das ist schon eine lange Zeit dafür, dass ich das eigentlich in unter einer Woche durchgespielt habe und auch immer nur so dieses typische ja hier mal kurz im Bus früh eine Runde gespielt und dann früh noch hier was an der Bushaltestelle oder hier mal irgendwie abends im Bett noch eine halbe Stunde. Also da hat sich schon schnell 20 Stunden angesammelt, das muss man schon auch sagen. Und ich finde auch, dass das ein absoluter, also wer ein 3DS hat, der kommt um den Titel nicht rum.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. Was können wir denn noch sagen?
Ist es ein System? Wir haben übrigens witzigerweise noch gar nichts zu der eigentlichen Neuerung gesagt, nämlich dieser Wandlauffunktion.
Genau, der Wechsel zwischen Hyrule und Lowrule sind nicht einfach nur irgendwelche Portalfelder, sondern du hast vorhin schon so Risse angedeutet. Das ist ja das Kernfeature eigentlich von diesem ganzen Spiel. Stimmt, da kommen wir jetzt erst dazu. Jetzt sage ich es auch schon falsch. Der Link bekommt am Anfang die Fähigkeit, beziehungsweise wird er, naja, wollen wir jetzt nicht spoilern, auf jeden Fall kann er dann im Spiel, wenn er an einer planen Fläche steht, sei es jetzt eine Steinmauer, eine Wand oder auch ein Haus von innen oder irgendein gemäuertes Zeug, kann er sich einfach an diese plane Fläche hinstellen und mit der A-Taste wird man dann zu einem Graffiti, was ich sehr hübsch finde.
Genau, und dann kannst du quasi in der Wand laufen. Das kannst du nur eine bestimmte Zeit machen. Also du hast dann wirklich so einen Ausdauerbalken, der dann abläuft. Aber du kommst halt so an Stellen, an die du normal nicht hingekommen wärst. Also man kann sich zum Beispiel das vorstellen, du stehst in so einem Korridor und das halt in der Mitte einfach ein Abgrund. Rechts und links gibt es keine Möglichkeit, dran vorbeizulaufen, weil das nur so ein ganz enger Korridor ist. Wenn du versuchst, da drüber zu laufen, fällst du einfach in den Abgrund rein und bist halt tot. So, wenn du aber in die Wand gehst, kannst du quasi in der Wand an dem Korridor, also an dem Loch vorbeilaufen und springst halt danach auf der anderen Seite wieder aus der Wand raus und hast dann so den Abgrund überwunden.
Genau, nicht in der Wand, sondern an der Wand sozusagen. Also man ist ja dann eine 2D-Figur, die nur an der Wand klebt und
Ja,
sich
das stimmt
dort
schon,
drauf
aber man
bewegen
ist ja
kann.
auch irgendwie in der Wand drin, so. Also zumindest sieht es immer so aus, ob er da so reingezoomt wird, aber gut, er ist dann halt einfach eine
Und
flache Fläche.
genau, und sieht auch so ein bisschen handgezeichnet aus, was ein sehr starker Kontrast. Also sieht wirklich aus, wie als wenn jemand in dieser Spielewelt ein Gemälde gemalt hat oder eben ein Graffiti mit Kreide an die Wand gemalt hat, eine Kreideversion von Link. Bewegt sich dann auch so wie diese Ägypter eigentlich, wie man so Ägypter veräppelt auf diesen alten Hieroglyphenzeichnungen. Er läuft ja nur so. Genau, und das hat sehr schöne Effekte, weil man damit eben auch zum Beispiel, wenn da jetzt so eine Gefängnistür ist, kannst du einfach durch die Gitterstäbe durchlaufen, weil du bist ja nur eine flache Steinbildfigur. Und solche Geschichten kann man dann damit machen.
Ja, also ich fand es auch und wie immer halt echt schön behutsam eingeführt. Also am Anfang wird es ja halt so erklärt und dann kannst du es halt mal so nutzen, um irgendwo in dem hinteren Raum noch ein paar hier so Gemstones, wie heißen die Kristalle da oder diese
Rupees.
Rupees, ja, einzusammeln. Und da ist halt so, da freust du dich dann halt, dass du verstanden hast, wie man diese Fähigkeit einsetzt und später wird die dann aber halt immer wichtiger, weil da brauchst du sie dann halt, um in irgendwelche Dungeons reinzukommen, um irgendwelche Rätsel zu schaffen und dann auch um in diese andere Welt zu kommen. Also wieder dieses richtig schön spielerisch eingeführt und wenn du es dann verstanden hast, dann brauchst du es auch wirklich und musst es einsetzen. Also echt wieder perfekt. Würdest du denn
Wollte ich irgendwas mit
sagen,
System Seller sagen?
das wäre ja genau so meine Frage, so würdest du denn sagen, wer kein 3DS hat, der muss sich spätestens jetzt einen kaufen dafür?
Das würde ich sowieso sagen, weil es ist ja nicht das erste gute Spiel auf dem 3DS. Also ich finde, die Spielebibliothek, das Portfolio des 3DS mit exklusiven Titeln, die man nur auf dem System spielen kann, ist schon relativ groß geworden. Gehört auf jeden Fall jetzt zu meinen Lieblingstiteln auf dem 3DS, definitiv. Finde super. Wenn man Zelda sowieso mag, muss man sich sowieso kaufen. Absolut.
Okay. Also Zelda-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Alle anderen auch. Ach komm,
Ja.
würdest du doch jetzt auch sagen, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich überlege dafür, für mich hat es die Frage ja nicht gestellt, weil ich habe ja ein 3DS. Und ich wiederhole mich, wer einen hat, der soll sich auch das Spiel kaufen, weil es sicherlich eins der besten 3DS-Spiele ist. Aber ob sich's dafür dann lohnt, weil ich habe dann schon immer so ein bisschen im Kopf, na ja, es ist halt schon ein super gutes Spiel, fast ein perfektes Zelda, aber es ist halt dann doch irgendwie immer das Gleiche bei Zelda. Das muss man schon auch irgendwie mal, ja.
Klar, aber es gibt kaum eine Serie, wo mich das weniger stört, weil die Mechanik und das Setting sich zwar ähneln, aber jedes Mal wieder neue Ideen dabei sind. Also Nintendo kriegt das einfach wahnsinnig gut hin, finde ich. Sowohl Mario-Spiele als auch Zelda-Spiele, als auch Pikmin oder solche Sachen, die jetzt nicht in wahnsinnig großer Serie existieren, immer das gleiche Spielprinzip haben, aber jedes Mal so viel gute neue Ideen einbringen, die diese Grundmechaniken sinnvoll erweitern und behutsam quasi damit auch umgehen, dass du sowohl als Kenner der Serie und der Mechaniken deinen Spaß hast, als auch als Neuling. Also das ist wirklich schon eine Kunst, finde ich, dass du weder die alten vergraulst, noch die neuen irgendwie abschreckst, weil man schon irgendwie 1000 Tastenbelegungen können muss. Und mich hat es echt noch nie gelangweilt, irgendwie ein Zelda zu spielen. Also klar kann man so ein bisschen motzen über, ob da jetzt ein Zug irgendwie super Sinn gemacht hat. Aber sie probieren ja auch mal neue Sachen aus. Und trotzdem fühlst du dich aber immer wieder wohl in dieser Welt. Oder so geht es mir zumindest, dass ich mich da nicht langweile oder denke, oh, das habe ich doch jetzt schon 100 Mal gesehen. Geht mir gar nicht so.
Ja, und das ist, glaube ich, liegt wirklich an dieser perfekten Balance, die sie halt immer hinbekommen. Dieses,
Ja.
ja, nicht überfordert, aber stets gefordert sein. Also.
Und die Musik. Es lohnt sich allein schon für die Musik, finde ich. Die ist super.
Die ist für ein Handheld sogar ganz schön aufwendig, muss ich sagen. Also hast du wirklich manchmal das Gefühl, da ist so ein komplettes Orchester, was da halt jetzt volle Kanne drauf trommelt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber halt so ja, spielt. Und es klingt halt nicht nach dem, gut, auf dem 3DS oder sowas oder auf dem Handheld ist das ja lange nicht mehr so, aber man verbindet ja Handheld dann doch immer noch eher so ein bisschen mit Gepiepse. Und das hatte ich da aber wirklich nie das Gefühl, sondern hast du wirklich das Gefühl, da ist so ein komplettes Zelda-Orchester.
Ja, die ist richtig schön orchestralisch, auch in dieser Oberwelt und so, macht, verbreitet sofort diese typische Zelda-Stimmung, die man sonst auch eben, wie gesagt, nur von diesen großen Titeln eigentlich hat. Mhm. Haben sie echt gut hingekriegt.
Und was halt cool ist, was sie immer machen bei Zelda, ist halt so dieses Themes, also dass du so, sofort an der Musik erkennst, wo du gerade bist und was ich, im Dorf spielt eine andere Musik als im Wald nebenan oder sowas. Und das heißt, allein an der Musik. Gab es aber schon einmal Wetten, dass, der irgendwie gesagt hat, hier, ich kann an jeglicher Musik erkennen, aus welchem Zelda-Spiel, welcher Ort das ist.
Das wäre eine gute Wette. Das sollte man mal machen.
Ja.
Das wäre aber, glaube ich, relativ einfach. Würden, glaube ich, viele Zelda-Fans auch hinkriegen, die so auf die Musik abfahren und sich die Soundtracks kaufen. Es sind auch echt so Spielereien dabei. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch ja schon gesagt, der Trailer für Link Between World, muss man mal gucken, können wir vielleicht auch verlinken, hatte eine sehr schöne Musik. Und dann hat natürlich einer probiert, das rückwärts zu spielen, weil das hat Nintendo schon mal gemacht. Und wenn man den Soundtrack quasi rückwärts abspielt von diesem Trailer, dann war das doch tatsächlich die Melodie von der, ich glaube, aus dem Königsschloss oder so, die sie einfach halt rückwärts gespielt haben von Link to the Past.
Okay, und, das ist ja krass, allein, dass das geht.
Dass das geht und dass es das auch noch so gut klingt, spricht halt einfach wahnsinnig für den Musiker, der da auch einen ganz bekannten Namen hat, den ich mir aber nie merken kann, der diese Lieder komponiert hat. Und das ist wirklich Wahnsinn, dass sowas, das hat er ja nicht mitgedacht vorher, aber ich finde, das zeugt von dem Niveau, den diese Stücke haben.
Ja, und normalerweise, wenn du andere Musik abspielst, dann ist das immer so und das klingt dann halt irgendwie witzig, aber nicht irgendwie, dass man sagen kann, das kann man sich normalerweise so anhören. Und ich glaube, nur ganz Leute mit ganz, ganz wirren Geistesfantasien, die können dann irgendwelche Teufelsbotschaften daraus hören. Aber dass man das wirklich so abspielen kann, dass das sogar noch was nach was klingt, es spricht schon tatsächlich für den Komponisten und auch für die ja, Zeitlosigkeit so ein bisschen des Ganzen. Ne?
Ja, ich schicke dir den Link, dann binden wir das Video ein. Dann hört man beide Versionen. Schön. Gut, wollten wir vielleicht noch was dazu sagen zu dem very sneaky, ich sag immer gut, ja, zu dem very sneaky Move des Release Dates von diesem Spiel, sollten wir vielleicht noch was sagen, weil Nintendo hat ja zwei Knaller im Ärmel dieses Jahr, Zelda und Mario, einmal eben für den 3DS und einmal das neue Mario für die Wii U. Und wenn man sich die Release-Daten anschaut, könnte man da draus was erkennen.
Aber das sollen die Leute doch jetzt selber rausfinden. Wir teasern das nur an. Und sollen die Leute in den Kommentar schreiben, die Hörer, wer rausgefunden hat. Aber ich glaube, es ist fast zu einfach. Also es kann doch lieber die Wetten, das Wette. Gut, also wie gesagt, von uns wirklicher Empfehlungstipp ist ein super gutes Spiel. Kann man
140%.
Ja, kann man echt nichts falsch machen. Kann man auch, ist wirklich auch so ein Spiel, wo ich sage, hey, wenn man irgendwie einen kleines Geschwister hat oder sowas oder eine Cousine oder irgendjemand, die jetzt im jüngeren Alter ist und dann einfach denen mal sagen so, hey, hier Zelda für ein 3DS, da wirst du als Weihnachtsgeschenk, so ein super Weihnachtsgeschenk für so ein jüngeres Geschwister, glaube ich.
Das ist sowieso.
Ja.
Ich würde es mir selber schenken.
Gut. Du hast es doch.
Egal. Nochmal. Ich bin ja echt verführt, mir diese Zelda Special Edition von dem 3DS zu kaufen. Ich weiß nicht, ob die in Europa rauskommt überhaupt, aber es gibt zu diesem Spiel so ein Special Edition von dem Gerät mit dem Spiel. Die ist auch und da so ich ja immer noch den alten habe, wäre das vielleicht durchaus meine Überlegung, auf den XL aufzurüsten, was ich bis jetzt immer nur nicht gemacht hatte, weil man früher die Save Games und die Download-Titel nicht mitnehmen konnte. Aber da gibt's ja inzwischen den Transfermodus. Wäre vielleicht meine Überlegung.
Und die ist halt so geil, weil das Logo von A Link Between Worlds ist ja dieses Triforce quasi einmal oben golden und dann einmal nach unten gespiegelt so in schwarz. Also was ja auch die beiden Welten dann symbolisiert, quasi die Hyrule und Lorule. Und wenn du den aufklappst, dann ist ja auch die eine Seite oben gelb und die andere oder golden und die andere unten schwarz. Also das passt da so perfekt zusammen.
Ja,
Ja gut, cool. Dann schenkst du mir den zu Weihnachten, hast du jetzt hiermit angekündigt, oder?
Genau, du schenkst ihn mir, ich schenke ihn dir. Das ist eine super Idee.
Okay, das muss ich nochmal durchrechnen, ob mich das dann wirklich so sich für mich lohnt. Aber gut, ja, Deal.
Super, super Idee.
Ja.
Einfach nur des Schenkens wegen, genau. Das machen wir. Ich freue mich, immer mit dir zu podcasten und wünsche dir noch einen schönen guten Morgen.
Wünsche ich dir auch. Ciao.
Tschüss.